Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 5. August und wir befinden uns mitten in der Berichtssaison. Nachdem die ganzen Big Tech ja schon ordentlich abgeliefert haben, kann man glaube ich auch sagen, die letzten Handelstage. Es hat jetzt gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Also vor allem die Big Tech-Werte, auch so die, wo lange Zeit immer so ein bisschen Skepsis dabei war. Vor allem Microsoft, Amazon, All-Time-High. Also hat alles eigentlich ganz gut ausgesehen. Ja, geopolitisch weiterhin viel los. Wir haben in der heutigen Folge die Zahlen von dann natürlich wieder gestern mit dabei, also Dienstag. Wir nehmen es gerade auch Dienstagmittag auf, deswegen haben wir schon einige Zahlen für euch mit dabei. Palantir war ja schon am Montag, da schauen wir mal kurz drauf. Die haben ja wieder ein gigantisches Quartal hingelegt, also muss man neidlos anerkennen. Aber auch heute war McDonald's unter anderem mit dabei. Und auch Caterpillar. Es gab Enttäuschungen am deutschen Markt bei Zalando und viele schauen natürlich gespannt jetzt heute auf die Zahlen von Novo Nordisk, nachdem es ja hier eine Schlappe gegeben hat mit einem ihrer anderen Medikamente. Ihr merkt, eine vollgepackte Folge wieder, deswegen lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben dafür da, dann braucht ihr das nachher nicht mehr tun, dann könnt ihr entspannt mit die Folge genießen und anhören. Und deswegen jetzt, Micha, erzähl erstmal kurz, was ist ansonsten so los? Gib uns mal so einen kurzen Überblick über den Markt aktuell.
Ja, im Hause Goldesel gibt es einen Wasserschaden. Deswegen bin ich maximal genervt. Versuch mal jetzt hier Anfang August da irgendwie so einen Sanitärmenschen, Heizungsmenschen zu finden. Ne? Die sind irgendwie alle nicht erreichbar im Urlaub. Und sind Sie schon Kunde bei uns? Nein, okay, nee, sorry, so geht's dann da, ne? Keine Ahnung. Also und heute Nacht auch noch die Klimaanlage angefangen, irgendwie zu tropfen Kondenswasser scheinbar. Also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und deswegen, es ist heute, naja, dafür macht die Börse aber Spaß, ja. So kann man es, glaube ich, sagen. Wir hatten ja am Wochenende diese große Angst, dass es nochmal eskalieren könnte im Iran. Ich habe es aber schon oft gesagt, ich glaube, die USA hat aktuell nicht die Karten in der Hand, um da eine Eskalation zu verursachen. Trump hat ja mal gedroht, für jede Rakete wird dann einmal die Infrastruktur angegriffen, seien es Brücken, Kraftwerke, was weiß ich, was er noch alles angreifen wollte. Und man hat ja schon oft gesehen, dass selbst die USA, denen geht so langsam die Luftverteidigung aus, die Patriot-Raketen, und dass sie da wohl auch schon einiges an Treffern hinnehmen mussten. Und wenn man das dann dort vor Ort eskalieren lässt, dann wird wieder der Ölpreis nach oben laufen, Inflation geht wieder nach oben. Es gibt wahrscheinlich Truppenverluste, es gibt einen Flächenbrand, ja, dann wird wahrscheinlich wieder Saudi-Arabien und Co. angegriffen, also die haben daran kein Interesse. Deswegen gab es ja auch am Wochenende wieder so ein kleines Taco, ein Taco-Manöver vom Herrn Trump, der ja gesagt hat, es gibt wieder Gespräche und so weiter, aber es war so klar, der Iran hat ja gesagt, nee, es gibt gar keine Gespräche, aber man hat sich ja langsam dran gewöhnt. Aber trotzdem ist der Ölpreis deutlich gefallen und Donald Trump gibt sich da optimistisch. Angeblich die US-Marine kontrolliert die Straße von Hormuz, ja, und man strebe private Gespräche an und die laufen auch weiter. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist ja der Iran gerade mit Oman am Verhandeln, wie man da jetzt weiter vorgeht, dass man da zusammen das Ganze koordiniert in der Straße von Hormuz, ne? Aber also ich bin weiter in dem Boot. Es wird nicht weiter eskalieren, aber wann da jetzt eine Lösung kommt, sehr schwer zu sagen. Aber ich meine, die Ölpreise irgendwie so jetzt um die $80, ich glaube, damit kann der Markt halt auch weiterhin leben. Und deswegen ist das sehr viel Lärm, muss man aber gar nicht so drauf schauen. Was ja ansonsten jetzt noch schon spannend war zuletzt, ist weiterhin diese wirklich heftigen Bewegungen, sowohl bei Chipwerten als auch im Softwaresektor. Am Montag war es ja so, dass dann die Chipwerte erstmal schwach begonnen haben. Dann gab es aber auch einen Bounce und auch die Softwarewerte waren teils deutlich im Plus. Also diesmal war es nicht so, dass es komplett konträr lief. Und ich glaube, was ja jetzt letzte Woche passiert ist, wir hatten ja auch ein paar Zahlen besprochen, also auch vor allen Dingen dann diese Zahlen nochmal von Amazon, die dann ja auch nochmal gesagt hatten, ja, AWS beschleunigt das Wachstum, die Buchungszahlen für nächstes Jahr sind schon extrem gut, sie sind quasi schon bald für nächstes Jahr ausgebucht. Selbst für 2028 hat man da schon einiges drin, ja, die Auftragsbestände sind gigantisch groß, ja, auch bei Microsoft und auch bei der Google Cloud, die wachsen ja noch viel schneller, die Google Cloud. Und das hat jetzt einfach dafür gesorgt, dass die Aktien doch wieder anspringen, dass man vielleicht diese ganzen Investitionen doch nicht so skeptisch sieht, denn on the long run werden das halt Gelddruckmaschinen. Ich glaube, Amazon hat ja auch gesagt, AWS könnte ein One-Trillion-Dollar-Business werden, also eine Billion-Dollar-Umsatz in einigen Jahren. Und wenn das natürlich so kommt, dann würde die Aktie ganz woanders stehen. Sie haben ja da, ich glaube, operative Margen über 30% aktuell. Ja? Und was dann gestern auch krass zu sehen ist, und ich glaube, das spielt der Markt gerade, dass die Rechenkapazitäten immer noch so knapp sind, dass jetzt auch diese ganzen Neocloud-Aktien, Nebius, CoreWeave sind auch wieder angesprungen. Ja, also das hat geholfen. Und dann gab es noch vielleicht ganz spannend so Aussagen von Morgan Stanley. Ich dachte ja schon jetzt dieses Jahr, wir sind am Peak, wie soll es noch weitergehen? Alles in einem Anschlag, wo soll das Geld noch herkommen? Morgan Stanley sagt jetzt, dass die Cloud-Investitionen 2027 nochmals 30% steigen gegenüber 2026 auf 1,4 Billionen US-Dollar, also diese deutschen Billionen, in den USA Trillion, also irre. Und da sind die Schätzungen zuletzt jetzt nochmal 170 Milliarden gestiegen, nachdem jetzt die Q2-Zahlen kommen. Also es sieht weiter danach aus, als ob der Boom weitergeht. Und wenn das so weitergeht und jetzt ja sogar die großen Tech-Werte wieder gefragt sind, es war ja jetzt auch dann gestern zum Beispiel Alphabet deutlich im Plus, wie gesagt, Microsoft springt an, Amazon allzeit hoch. Es ist schon krass, nur Apple, ne, die lief zuvor gut. Da kamen die Zahlen ja nicht so gut an, die korrigiert so ein bisschen, weil die eben unter den hohen Speicherpreisen doch leiden. Aber ja, insgesamt sieht's gut aus. Der DAX hat auch ein Allzeithoch erreicht. Der S&P ist, glaube ich, kurz davor. Nasdaq ist noch ein ganzes Stück weg. Aber ja, sieht ja schön aus. Ne? Und heute Abend, also wenn ihr es hört, sind die Zahlen ja schon draußen von AMD und von SpaceX. Ich bin ja vor allen Dingen mal bei SpaceX jetzt gespannt. Die Aktie, vor allen Dingen auch, wie die Aktie reagiert. Denn zwei Tage danach den Zahlen werden ja auch dann die Aktien, glaube ich, handelbar. Kommt da jetzt noch der große Druck rein oder ist das jetzt schon eingepreist und die Shortseller decken sich ein und die Aktie steigt sogar vielleicht? Also bin ich echt mal gespannt, was da so passiert.
Ja, wird auf jeden Fall interessant sein und eben kommen ja auch noch viele andere Unternehmen. Also ja. Eben, es besteht ja nicht alles immer nur aus den Big Techs, aber es ist halt immer so, dass es so am Anfang der Berichtssaison immer so die ganzen Großen kommen. Aber wie gesagt, wird auch weiterhin spannend werden. Unter anderem ist auch noch Cloudflare die Woche mit dabei. Dann eben haben wir Novo Nordisk, Eli Lilly mit dabei. Das wird jetzt heute dann, wenn ihr es zu hören bekommt, ganz interessant. Diesen Freitag kommen, glaube ich, beide deutsche Versicherer, also sowohl die Munich Re als auch die Allianz, zumindest laut Earnings-Kalender. Deswegen wird auf jeden Fall eine interessante Woche und wird wahrscheinlich auch weiter turbulent bleiben. Ja, so würde ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, weil ja, ist halt aktuell einfach brutal viel los. Und das, obwohl wir ja eigentlich so mitten im Sommerloch sind, Sommerferien mittlerweile in quasi jedem Bundesland angekommen, auch hier bei uns im Süden. Wir sind ja immer mit als letztes mit dabei mit Bayern. Selbst hier sind jetzt die Sommerferien gestartet. Ich glaube, in einigen geht sogar schon wieder die Schule los, wenn ich es richtig weiß.
Bei uns geht nächste Woche die Schule wieder los, glaube ich, ja, ne, in Hessen.
Nee, bei uns sind jetzt gerade erst die Sommerferien gestartet. Also ich kenne das hier unten gar nicht anders, dass dann eben immer erst August und dann bis Mitte September dann die Schulferien dann sind, genau. Hm. Aber waren wirklich viele Zahlen mit dabei, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Bevor wir da jetzt noch einen Blick reinwerfen, noch eine kurze Werbeunterbrechung und Dankeschön an den Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos, denn gerade in so volatilen Zeiten ist es auch immer wichtig, dass man einen zuverlässigen Partner an der Seite hat, wo man seine Aktien handeln kann. Und da können wir euch den Smart Broker wärmstens empfehlen. Da habt ihr 30 Börsenplätze, wo ihr über 40.000 Aktien handeln könnt. Und das zu einem der kostengünstigsten Tarife, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben. Über 10.000 Sparpläne ohne Ordergebühren, die ihr hier durchführen könnt. Ihr habt echte Kryptowährungen, Derivate und vieles mehr, das ihr handeln könnt. Also schaut euch das Ganze mal an. Und wir haben ja gerade über Amazon schon gesprochen. All-time high. Wenn ihr ein Depot über unseren Link eröffnet, bekommt ihr ein 30 Euro Amazon-Bruchstück automatisch ins Depot eingebucht. Also dafür müsst ihr nichts weiter tun. Das ist ein Willkommensgeschenk von unserer Seite aus an euch. Und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau. Wir starten mal vielleicht mit dem Montag, wo Palantir ja sein Zahlenwerk veröffentlicht hat. Und ja, da muss man schon echt sagen, bei Palantir, also zumindest mal so, was die Ergebnisse angeht, da gehen einem schon bald die Superlative aus. Also es ist Wahnsinn, wie die am Wachsen sind. Und da hat auch der Markt nicht schlecht gestaunt. Die Aktie ist deutlich ins Plus gegangen und das auch ja völlig nachvollziehbar. Ihr wisst, dass ich auch gerne immer da mal kritisch bei Zahlen bin, wenn dann irgendwie was so nicht passt. Aber aber diesmal ist die Reaktion durchaus nachvollziehbar, auch wenn Palantir weiterhin eine wahnsinnig sportliche Bewertung aufruft, aber 93% Umsatzwachstum, also das ist abartig, wie die an Momentum immer wieder gewinnen. Der US-Umsatz ist um 115% gewachsen und der US-Commercial-Umsatz sogar um 149%. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Hatte dann natürlich auch folgerichtig nach sich gezogen, dass die Prognose angehoben wurde. Die Umsatzschätzung für das laufende Jahr, die belaufen sich nun auf 8,15 bis 8,16 Milliarden US-Dollar. Also das heißt, die nächsten Quartale, die sollen eigentlich nochmal besser werden, denn in dem Quartal hatte man jetzt noch keine 2 Milliarden Umsatz, also das heißt, die Runrate, die wäre noch nicht bei den erwarteten über 8 Milliarden. Deswegen, da bin ich mal auf die kommenden Quartale gespannt. Ist natürlich dann jetzt wieder auch die Frage, wie stark kann man in dem Ganzen noch positiv dann überraschen. Diesmal hat man es definitiv geschafft, weil man jetzt auch wirklich mittlerweile richtig viel Geld verdient. Ja, also das Net Income attributable to common stockholders, das lag bei über 1 Milliarde Dollar, also in einem Quartal. Und das ist ja früher so ihr ganz großer Kritikpunkt gewesen, dass Palantir ja über viele Jahre nur Geld verbrannt hat. Und nun muss man sagen, die sind verdammt profitabel in einer sehr schnellen Zeit dann geworden, also in verdammt kurzen Zeit. Das Gross Profit, das hat sich mehr als verdoppelt im abgelaufenen Quartal. Deswegen muss man sagen, unter dem Strich ein wahnsinnig erfolgreiches Quartal. Die Rule of 40, die lag bei 155%. Ja. Also das ist schon wirklich absurd.
Gibt's momentan ein anderes Unternehmen, was im Ansatz so eine Rule of 40 hat? Also entweder ist es ja so, oder was die Zahl aussagt, für die es noch nicht kennen. Also Umsatzwachstum plus Free Cashflow Marge. Also es ist ja oft so, entweder ein Unternehmen wächst sehr schnell oder es ist sehr profitabel. Aber Palantir schafft halt beides, ne? Und über 40 sagt man, ist es super, aber es ist ja, ja, 155 ist total irre.
Fast das Vierfache, ja. Also es ist Wahnsinn. Also, und eben vor allem der Umsatz, wenn man überlegt, die hatten mal Zeiten, wo sie, ich glaube, unter 20% gewachsen sind, so als die Ukraine-Krise losgegangen ist. Und jetzt wachsen die bald dreistellig wieder und das zu halt wirklich auch sehr starken Margen dann. Deswegen wirklich eine wahnsinnig starke Entwicklung. Wird es natürlich nur interessant zu sehen sein, kurstechnisch. Wie gesagt, von den Bewertungskennzahlen ist natürlich auch einiges mit dem Kurs drin. Das darf man nicht vergessen, aber durchaus nachvollziehbar, weil das hat tatsächlich doch positiv den Markt dann geschockt, die Zahlen. Also anders kann man es nicht sagen. Genau, ja. Das war der Montag. Nun kommen wir mal zum Dienstag, zu unserem heutigen Aufnahmetag. Und auch da ist einiges los gewesen. Es gab ja ein Blutbad bei Zalando. Erzähl mal, du hast ja, das ist ja so eine Aktie, die du immer wieder mal hier so ein bisschen mit eingeworfen hast. Ja. Was ist denn da schon wieder los? Also Zalando gibt's auch nur schwarz oder weiß, hat man so das Gefühl. Oder entweder wahnsinnig starkes Quartal und die Aktie explodiert oder halt schwaches Quartal und sie implodiert. Aber diesmal war es eben eher auf der implodierenden Seite. Was war genau da los?
Also man muss dazu sagen, die Aktie ist gar nicht im Vorfeld so schlecht gelaufen. Jetzt gucke ich gerade nochmal drauf. Hatte mich schon gewundert, also dass die so gut läuft, weil ja eigentlich, ich sag mal, das Konsumumfeld in Europa ist ja weiter sehr bescheiden. Sie war noch im April so im Tief bei 18, 19 Euro, also 18,50 Euro, 19 Euro, 19 Euro und ist dann jetzt die letzten Tage sogar auf über 30 Euro gestiegen, ja, und da war natürlich schon ein bisschen Optimismus drinne. Ist ja auch noch immer so, dass da die Übernahme von About You verarbeitet wird, aber jetzt hat man halt gesagt, man konkretisiert die Jahresprognose und konkretisieren ist meistens schon nicht so gut, ne? Sie sagen jetzt, das bereinigte EBIT soll zwischen 680 bis 720 sein. Vorher hat man gesagt 660 bis 740, also jetzt wurde gerade eben beides ein bisschen eingängig, ist per se nicht so schlimm. Aber, und das ist glaube ich das Problem, das GMV, also was da jetzt über die Plattform da verkauft wird und der Umsatz, nun in der unteren Hälfte der Spanne. Und ich glaube, das ist das Problem, was dem Markt jetzt nicht so gefallen hat. Plus ja, die Tatsache, dass die Aktie im Vorfeld gut gelaufen ist. Es sind natürlich trotzdem noch gar nicht so schlecht. 20,7% Wachstum, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Bereinigte EBIT um 10% gestiegen auf 205 Millionen. Es gibt auch erste Synergien mit der About You-Übernahme. Ich glaube, es sollten ja mal sogar mehrere 100 Millionen irgendwann werden. Ich weiß es gar nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Aber würde man, glaube ich, jetzt diese About You-Geschichte rausrechnen, wäre das Wachstum natürlich viel, viel niedriger. Man sagt natürlich wieder viel mit KI. Die KI-gestützte Content-Plattform Scale Studios, das skaliert sehr stark, ja, und man ist weiter optimistisch, aber ich glaube halt, solange wir hier in Europa nicht wieder ordentlich Wirtschaftswachstum sehen, werden auch die Verbraucher nicht wieder sehr viel mehr Geld für Klamotten einfach ausgeben. Das ist einfach so das Problem, was wir seit vielen, vielen Jahren haben. Also seit dem Hype um Corona ist es ja so ein Verharren auf einem eher niedrigeren Niveau. Ne? Deswegen, weiß nicht, ne? Mit viel Geduld vielleicht kann Zalando auch wieder deutlich höher stehen, aber dafür muss natürlich auch in Europa wieder den Menschen besser gehen einfach.
Ja, definitiv. Also ich bin da auch eher skeptisch und ich bin sowieso Zalando gegenüber recht skeptisch. Ich habe da immer noch so im Hinterkopf, wenn da einmal Amazon richtig einsteigen will in den Markt, ja, da weiß ich irgendwie immer noch nicht. Da fehlt mir dann halt so ein bisschen so der Burggraben bei Zalando. Aber könnt ihr ja gerne mal sagen, was ihr so von der Sache haltet. Aber ich habe da irgendwie immer so die Sorge, wenn die da einmal sagen, sie geben jetzt da richtig Gas in dem Markt. Ja, ob das dann nicht irgendwie eine schwierige Angelegenheit wird. Ja,
ich glaube, halt insgesamt Fashion ist halt insgesamt auch das Problem immer mit diesen, du bestellst alles, die Leute sind kostenlosen Versand, Rückversand gewohnt.
Aber man muss trotzdem sagen, auf Klamotten sind halt trotzdem brutale Margen drauf. Also das ist halt, also es gibt kaum einen Sektor, der physische Güter, also so jetzt normale Handelswaren anbietet, der so starke Margen hat wie der Klamottensektor. Also das ist, also
wenn die es irgendwie hinkriegen würden mit KI auch oder so, ne, dass dann die Sachen direkt passen. Dass die quasi, ich glaube, das gibt's ja teilweise und da scannst du quasi deinen Körper oder irgendwas. Nein,
ich wollte gerade sagen, weißt du, was es jetzt gibt bei Amazon? Das hatte ich jetzt ganz frisch. Ich habe mir Laufhosen bestellt zum Joggen gehen. Da musste ich meine Größe und mein Gewicht eingeben und noch irgendwas. Und dann hat er mir automatisch berechnet, welche Größe ich benötige dafür. Ja, also nicht mehr irgendwie so selber abmessen oder schätzen oder sonst irgendwas, sondern da gab's ein Maßband, da musste ich eingeben, zwischen welchen Range mein Gewicht liegt. Ich musste meine Größe eingeben und dann hat er mir automatisch die Hose von dem Hersteller rausgesucht. Ich hätte, ich sollte noch angeben, welche Größen ich bei einem bestimmten Hersteller beispielsweise habe. Ja, also ich kann euch in der nächsten Folge darauf sagen, heute nämlich irgendwann kommen die Hosen an, ob sie gepasst haben, kann ich euch dann beim nächsten
Mal... Du kannst mal eine kleine Modenshow machen. Du hoffentlich hast du auch eine neue Ritterrüstung oder sowas bestellt. Das kommt doch auch immer gut an.
Ja, nee, da weiß ich meine Größe. Das wissen meine Zuschauer, da ist
aber halt jahrelang. Aber was ich halt gut fände, ne, wenn du dann irgendwie quasi deinen Körper mal einscannst, ich meine, manche Leute sind halt dünn, manche Leute sind klein und breit, wie ich halt, ne? Das müssen die ja wissen, weil wenn ich zum Beispiel ein Hemd bestelle, dann platzt mir immer alles halt einfach, ne? Also ist es, und deswegen brauche ich entweder Stretch oder die müssen irgendwie anders geschnitten sein. Und wenn man dann halt das einscannen würde und dann würde es heißen, okay, ne, diese Hugo Boss Hemden passen ja eh alle nicht, sondern hier die und die und die Hemden passen genau zu dir, weil das auch im System alles hinterlegt ist, genau wie breit die Ärmel sind. Das wäre halt geil. Dann könntest du ja die Rücksendequoten so brutal nach unten ziehen. Keine Ahnung, ob das irgendwann so kommt oder ob es das teilweise, ich meine mal, Zalando hat irgend so ein Unternehmen da mal übernommen, die sowas anbieten. Also, aber ich habe es noch nicht
mehr festgestellt. Hätte halt, glaube ich, auch Amazon wieder die besseren Karten, was so KI-Themen und so angeht. Aber wir werden mal schauen. Ich habe ja schon seit Jahren die Befürchtung immer wieder mal geäußert, aber bisher ist ja nie so ein ganz großer Angriff passiert. Deswegen, vielleicht wird der auch nie kommen. Wird auch schon seine Gründe haben, dass da Amazon jetzt nicht so enorm angegriffen hat. Wahrscheinlich halt wirklich. Ich hatte mal nämlich gelesen, ich glaube, Zalando hatte mal in Höchstphasen, ich glaube, 70% Retourenquote. Das ist absurd, ja, teilweise. Also, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber ich weiß, vor einigen Jahren, da gab es mal einen Bericht drüber, dass die bei 70% Retourenquote gelegen haben. Ja. Aber gehen wir mal weiter. Ein Unternehmen, wo es kaum Retourenquoten gibt, höchstens dann, wenn man danach aufs Klo geht, das ist bei McDonald's dann. Und man kann, glaube ich, durchaus sagen, kurstechnisch läuft es nicht bei der Aktie, aber ich muss trotzdem sagen, operativ finde ich das weiter wirklich ganz ordentlich, was da so veröffentlicht wird. Ich weiß noch, beim letzten Mal, da hatten sie ja, ich glaube, 9% Wachstum, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und auch dieses Mal, also die Total Revenues, die sind wieder um 4% gewachsen und das in einer, ich sag jetzt mal trotzdem, wirtschaftlich schwierigen Phase, wo ja alle immer sagen, hey, nicht nur abnehmen, spritzen, sondern auch die Leute müssen mehr aufs Geld gucken, vor allem in den USA. Also McDonald's schafft es weiterhin wirklich gut zu wachsen. Sie haben ihre Kosten im Griff, also auch die normalen Kosten. Also das Operating Income ist um 3% gewachsen, also minimal ist ja die Marge nach unten gegangen. Net Income ist dafür aber um 5% gewachsen. Die ausstehenden Aktien sind wieder so um knapp 1% rückläufig gewesen. Also ich kann da nicht wirklich was groß Negatives erkennen. Wenn man sich aber mal so die Bewertung jetzt aktuell anschaut, McDonald's ist aktuell bei einem Forward KGV 20 angekommen und das ist eine Range, in der sie eigentlich sonst sehr, sehr lange nicht gewesen sind oder vor einigen Jahren waren sie mal auf dem Niveau. Also ich muss zum aktuellen Zeitpunkt sagen, ich finde McDonald's wirklich eine günstige Aktie. Also zu dem Kurs hat man die schon wirklich lange oder zu der Bewertung hat man die eigentlich fast noch nie bekommen und das, obwohl es operativ aber trotzdem wirklich gut läuft. Also ich finde nicht, dass es jetzt so in den letzten Quartalen da große Enttäuschung gegeben hat oder dass sie jetzt selber auch gesagt haben, hey, das wird jetzt aber verdammt schwierig. Natürlich wird immer gesagt, hey, Herausforderungen und so. Ja, aber die gibt's natürlich immer. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da war jetzt nichts irgendwie mit dabei, dass sie jetzt gesagt haben, oh, aber nächstes Jahr schrumpfen sie jetzt um 3% oder ähnliches. Also gerade auch so im Dividendenbereich, da ist McDonald's halt natürlich so, also eine absolute Institution, würde ich das schon nennen, ja, als Dividendenkönig. Ich glaube, sie sind bei 54 Jahren mittlerweile, bei 50 Jahren sind sie angekommen mittlerweile. Die hatten immer wieder gute Wachstumsraten. Jetzt aktuell haben sie 2,75% Dividendenrendite. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Sehe ich das zu optimistisch? Also ich habe sie nicht im Depot, deswegen also ich, das Ganze
du hast positive. Keine Finanz im Depot. Ja. Du bist nur Kunde, ja, ich bin
Aktionär. Ich bin nur Stammkunde, ja.
Naja, die Zahlen mal wieder solide, ne? Aber klar, ja. 4% Umsatzwachstum, 6% irgendwie Ergebnis ist halt echt langsames Wachstum und ich glaube, es liegt halt aktuell vor allen Dingen daran, dass jetzt andere Sektoren deutlich stärker wachsen, dass die im Fokus sind. Aber wenn die Aktie dadurch halt nur seitwärts läuft und dann irgendwann wird sie wieder entdeckt als sicherer Hafen, ich glaube, da braucht man halt einfach Geduld, ne? Von daher.
Gerade, ja. In einer Sektorrotation, da ist McDonald's oft so eine Aktie, genauso wie Procter & Gamble, die Leute dann, also ich weiß auch immer, wenn es zu so Problemen kommt, dann holen alle wieder eine Johnson & Johnson raus, eine McDonald's, eben dann auch Procter & Gamble. Früher waren es dann auch die Einzelhändler, aber die sind mittlerweile alle so hoch bewertet, also so Walmart und Costco, ich glaube, das dürfte ein bisschen schwieriger dann werden. Aber wie du es gesagt hast, also ich persönlich konnte den Zahlen nichts Schlechtes irgendwie abgewinnen.
Noch ein kleiner Tipp, ich habe das gestern angefangen zu hören oder vorgestern bei OMR, ist ein ganz cooler Podcast über die Losteria-Gründer. Die waren auch vorher bei Vapiano dabei und haben ihre Erfahrungen am Anfang bei McDonald's gesammelt. Ne? Also wie Systemgastronomie und so weiter funktioniert, ist schon echt spannend. Ne? Das, ja. Und diesen Niedergang von Vapiano, übrigens haben die ja so erzählt, das wurde dann verkauft irgendwie. Und das habe ich mich auch gemerkt. Und irgendwie, die Qualität wurde schlecht. Dann hast du irgendwie so eine komische Nudel bekommen, die gar nicht gar war. Die Leute, die da bei dir gekocht haben, da dachtest du, die kotzen gleich, so wenig Bock haben. Die, ne, das ist am Ende doch ein People's Business. Und deswegen sind die zugrunde gegangen, irgendwie Vapiano. Haben die so ein bisschen alles erzählt. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und Losteria ist ja... Ich glaube, immer noch, glaube ich, am Boom. Ne? Die gibt es ja überall mittlerweile, die Dinger. Und das kam auf jeden Fall auch von McDonald's und ja, ist für mich auch weiter eine gute Buy-and-Hold-Aktie einfach. Ne? Also für ein sicheres Dividendendepot, wo er jetzt keine riesige Sprünge erwartet, aber solide Dividende und so weiter. Deswegen habe ich es auch im Depot. Ich will auch mal gucken, ob ich sie vielleicht sogar jetzt mal irgendwann. Also sie ist am Jahrestief, jetzt ist sie vorbörslich 1,2% im Plus, während wir aufnehmen. Ist aber echt dieses Jahr sehr schlecht gelaufen. Also läuft schon noch seit einigen Jahren, ne, maximal seitwärts. Es gab ja mal diesen Ausbruchsversuch nach oben. Seitdem ist sie wieder $90 runter. Also, ja, braucht man viel Geduld.
Ja, und eben, wo kann man besser Systemgastronomie lernen als bei McDonald's, ja. Und ich muss auch sagen, ich war von Vapiano von Anfang an nie überzeugt, alleine schon in der Schlange stehen und warten, bis dein Essen gemacht wird, da fand ich furchtbar.
Noch viel schlimmer war es ja, du bist mittags dann dahin. Ich fand's schon, das Essen fand ich am Anfang ganz cool, aber da bist du halt auf das Problem gestoßen. Der eine hat diesen blöden Pizza-Buzzer gehabt da, der dann geklingelt hat. Der war fertig, die anderen stehen bei der Nudelschlange, was ewig dauert, wenn du dann noch einen Salat wolltest, war eh Game Over, dann musste ich mich nochmal anstellen, also konntest du das gar nicht machen. Da, also das System war irgendwie Banane, ne? Ich weiß nicht.
Ja, also ich hatte es auch nie so ganz verstanden. Ja, Heute sind wir mal gespannt auf die Novo Nordisk-Zahlen. Für diejenigen, die jetzt den Podcast ganz früh hören, haben wir noch ein paar Einblicke. Die meisten werden es ja mitbekommen haben. Es gab ernüchternde Studienergebnisse von einem anderen Medikament. Das hatte jetzt aber nichts mit den Abnehmpräparaten zu tun. Die Aktie ist daraufhin, ja, an der Spitze, glaube ich, waren sogar mal 10% abgestürzt. Ich glaube, am Ende waren es eher so Richtung 8%. Lag halt einfach auch daran, ja, es wäre sozusagen eine neue Standbein gewesen, aber man hatte auch in Zukunft dann nur mit kleineren Umsatzanteilen gerechnet, weil hat Novo Nordisk ihren Bärenanteil immer noch mit den Abnehmspritzen machen und in Zukunft halt mit den Abnehmpillen machen sollen. Und heute bei den Zahlen, da wird es jetzt halt auf jeden Fall sehr spannend werden, wie stark die Pille nun schon mit dabei mischen wird, denn man rechnet nun schon mit über 430 Millionen Euro, was die Pille umsetzen soll. Also das ist schon wirklich extrem relevant mittlerweile. Und da könnte dann halt jetzt eben halt auch die positive oder negative Überraschung kommen. Also Novo Nordisk, die letzten beiden Male wurde ja die Prognose erhöht. Ich bin gespannt. Man hat ja eigentlich bisher immer nur Positives gelesen von der Pille. Also ich würde mal sagen, tendenziell eher, dass man nochmal positiv vielleicht überraschen kann, weil ja die Guidance für dieses Jahr immer noch recht verhalten dann eigentlich ist. Ja, also ich bin mal gespannt, denn ja, es gab ja einige Anzeichen dafür, dass die Pille sehr stark angelaufen ist, dass die von Eli Lilly nicht so stark angelaufen ist. Und sind wir jetzt mal heute gespannt, ob das Novo Nordisk so ein bisschen in die Karten spielt, weil, wie gesagt, trotz zweier Prognoseerhöhung ist das Jahr immer noch recht tief gestapelt, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen, ich habe sie immer noch im Depot. Ich glaube, Michael mit Sicherheit auch, zumindest nichts weiter kommuniziert. Deswegen so viel mal zu Novo Nordisk.
Oder war eine Sache sagen dazu. Also, ja, ist natürlich nicht schön gewesen, dieser Kursabschlag. Die Aktie hat sich aber im Vorfeld ja gar nicht so schlecht entwickelt, war ja mal so bei 44, 45 Euro und ist dann so Richtung 40 Euro abgestürzt. Aber die 40 Euro sind eigentlich echt so eine Marke, die jetzt ganz gut gehalten hat. Und während wir aufnehmen, ist sie auch deutlich drüber, 41,40 Euro. Was ich nur sagen wollte, also wäre diese Nachricht von einem halben Jahr gekommen, das Ding wäre weggeraucht ohne Ende, wirklich. Da hättest du wieder 20-25% Verlust gehabt. Also man merkt schon auch, dass sich die Stimmung zur Aktie ein bisschen gewandelt hat. Und ich habe auch so das Gefühl, es kommen eher also die Zahlen werden gar nicht so schlecht, weil dieser Fehlschlag in der Studie, ich glaube, man gibt es jetzt ja auch Abschreibungen oder so, ne, hat ja nichts jetzt mit den operativen Zahlen jetzt erstmal zu tun, weil das ja eh noch gar nichts war, was zugelassen ist, sondern nur Studienergebnisse, die dann enttäuscht haben. Ist natürlich nicht schön, ja. Aber ich meine auch, ich bin nicht ganz sicher, irgendein Analyst hat da auch gesagt, er rechnet damit, dass das Ding fehlschlägt. Also kommt jetzt auch nicht aus ganz heiterem Himmel, deswegen kommt es jetzt eher drauf an, was sonst so gemeldet wird. Und da war ja auch ein Analyst, mal gucken, ob ich das schnell noch sehe, die rechnen ja sogar mit einer Prognoseerhöhung. Also ich will mal kurz gucken, war das hier UBS oder?
Also ausgeschlossen ist es definitiv nicht, während du danach schaust, genau, weil eben, wie gesagt, also es gibt halt Anzeichen dafür, dass die Geschäfte gut laufen aktuell. Wir hatten zuletzt zwei, aber es waren nur vorsichtige Prognoseerhöhungen. Da war jetzt auch nichts mit dabei, wo man sagt, wow, also jetzt haben sie das Ruder richtig rumgerissen. Deswegen halte ich auch durchaus für realistisch. Wäre jetzt natürlich ein bisschen peinlich, wenn sie die Prognose kürzen
würden. Ja, also Bärenberg hat das gesagt. Ich habe gerade gesagt, Bärenberg hebt Ziel für Novo Nordisk auf 325 Kronen, sagt kaufen, bla 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 bla. Wenn nun auch noch die Absatzvolumina der Injektionslösungen stiegen, könne er sich eine Aufstockung derer Jahresziele der Dänen vorstellen, weil eben, wie gesagt, dieser fulminante Start des Abnehmen mittels Wegovy in Pillenform ja, so gut läuft. Ne? Also mal schauen.
Ja. Bei 325 Euro hätte mir jetzt besser gefallen als Kronen, aber 325 Kronen.
Kommt dann nächstes Jahr.
Ja. Genau, ja, dann ja, nicht, dass jetzt Dinge, also wir rufen ja nicht gerade den nächsten Tenbagger dann aus, also das wird es wahrscheinlich nicht geben, ja. Eine kurze Nachricht gab es auch von Grab, was das Thema KI angeht. Die haben eben auch gesagt, die sind ja eben auch so im Auslieferungsgeschäft tätig und die haben halt eben auch gemeint, KI ist bei ihnen das ganze ganz große Thema. Der CFO Peter Ouye hatte in einem Gespräch eben auch gesagt, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz schaffen sie es dann eben, neue Produkte und Funktionen über 30% schneller auszurollen. Also auch da eher wieder ein Thema, wo wir sehen, dass KI den meisten Unternehmen eben eher unterstützt, anstatt ihnen dann eben irgendwie Sachen dann abzunehmen. Sie haben auch die Jahresprognose darüber angehoben. Wenn ihr auch mal mehr zu Grab hören wollt, lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen. Können wir auch mal ein bisschen genauer vorstellen, das Unternehmen. Denn ansonsten haben wir nun noch sehr positive Nachrichten. Gab es nämlich auch von Caterpillar, ein Unternehmen, das man jetzt vielleicht im allerersten Moment nicht so direkt als den großen KI-Profiteur jetzt so ungefähr so mit in die Dinge nimmt. Aber die Aktie von Caterpillar, die hat in einem Jahr 96% zugelegt. Also ja, das ist ja wirklich brutal, ja. Und vor allem, man muss sich mal diesen Strich angucken. Also der geht von links unten, aber wie an der Schnur gezogen nach rechts oben. Also die Caterpillar-Aktie, die ist nur vorwärts gelaufen. Und jetzt heute am Dienstag ist die Aktie 10% schon wieder im Plus aktuell. Also brutal. Deswegen, Michael, sag mal, auf 3-Jahres-Sicht ist die Aktie sogar 215% im Plus. Da sind auch noch Dividendenausschüttungen nicht mit berücksichtigt, denn Caterpillar ist auch ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler. Erzähl mal, was war denn bei Caterpillar los, dass hier so das Kursfeuerwerk gefühlt immer weitergeht?
Ja, da treibt auch die Nachfrage nach Rechenzentren zum Großteil ihre Blüten. Ich glaube, so kann man es sagen. Caterpillar kennt man ja, diese riesigen gelben Baumaschinen, die sie dort haben. Und die braucht man halt zuhauf, um die Rechenzentren zu bauen. Und die sind um 24% beim Umsatz jetzt auch gewachsen. Also das schlägt halt voll durch. Und das Krasse ist, auch die Margen, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ich glaube, die operativen Margen, die waren auch Richtung 20%. Also das ist schon krass, für wie viel Geld man jetzt diese Maschinen verkauft, vermietet und so weiter. Und dementsprechend, ja, es gab, glaube ich, ein bisschen Angst, dass der Boom jetzt vorbei ist. Das konnte aber jetzt wettgemacht werden. Die Prognosen wurden erhöht und die Aktie, die war ja schon mal im Hoch bei über 1.000 Dollar, kam dann auch auf unter 800 Dollar zurück und steht jetzt wieder bei 919 Dollar. Man will jetzt in den mittleren bis hohen 10% Bereichen wachsen. Also da sieht es echt ganz gut aus. Und das Ergebnis pro Aktie hatte man, ich muss gerade mal schauen, ne? Also müsste man fast verdoppelt haben gegenüber dem Vorjahr. Also ist so, ja, man kann jetzt nachvollziehen, dass die Aktie so gut gelaufen ist, aber auch da ist es ja so ein bisschen so ähnlich wie bei Hochtief. Weiß nicht, ne? Also ob das so ewig anhält, es gibt ja auch immer mehr Gegenwind, was Rechenzentren angeht. Wo willst du die noch bauen? Die Lieferketten sind ja am Limit teilweise, aber noch läuft's halt, wie gesagt, sehr gut. Ja. Und solange natürlich jetzt auch hier gebaut wird weiterhin, wird es auch weiterhin viel Nachfrage geben, wieder für Turbinen von Siemens Energy, dann wieder Kühllösungen, Infrastruktur, Bereich Strom, ja, Netze, also noch dreht sich das Rädchen weiter. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, dass Morgan Stanley ja sagt, dass es 2027 nochmal um 30% steigen soll, das Ganze. Also wer da dabei ist, Glückwunsch. Die Aktie notiert jetzt auch wieder an der 200-Tage-Linie. Nee, an der 50-Tage-Linie, genau. Die 200-Tage-Linie ist noch weit entfernt. Und ja, sieht jetzt auch wieder echt ganz gut aus, muss man sagen.
Jawohl. Dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Deswegen lasst uns auch gerne mal wissen, welche Zahlen euch so von nächster Woche oder so die nächsten Tage noch interessieren, die wir in die Folge mit reinnehmen sollen. Eben, dass wir so ein bisschen uns mal die Earnings anschauen. Und dann hoffen wir, dass ihr auch nächsten Samstag wieder einschaltet. Checkt mal den Link zum Smart Broker aus. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.